So, und dann geht's auch gleich los mit der ersten Podcast-Folge. Ich freue mich riesig auf meinen ersten Interviewgast, auf die Autorin, Referentin und Geschichtenerzählerin Mernush Zahiri Esfahani, die beim Niederrhein Musikfestival 2022 am 18. Juni in der Lang Foundation in Neuss unsere Neuproduktion Oriental Colors mit einer Lesung aus ihrer Autobiografie 33 Bogen und ein Teehaus bereichern wird. Die gebürtige Iranerin lebt seit dem 10. Lebensjahr in Deutschland. Sie wird euch hier berichten, wie es dazu kam, dass sie nun seit über 10 Jahren als Schriftstellerin tätig ist, wie ihr Lebensweg bis dahin war und was sie aus ihrer Heimat, dem Iran, alles für Schätze in einer Schatzkiste mit nach Deutschland gebracht hat. Gerne möchte ich euch Mernush Zahiri Esfahani kurz vorstellen. Geboren 1974 in Iran, flüchtet sie mit ihrer Familie 1985 nach Deutschland. In Heidelberg wächst sie auf und engagiert sich als Sozialpädagogin 17 Jahre lang im Bereich Migration und Diversity. Ab 2012 betätigt sie sich zunehmend als Referentin mit der Methode Storytelling und feiert als Autorin 2016 ein Doppeldebüt mit 2 Romanen. Sie erhält zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen. Zum Beispiel im Jahr 2002 gewinnt sie den Demokratiepreis des Deutschen Bundestages für die Entwicklung des Planspiels Asylopoli im Rahmen des Projekts Schüler für Flüchtlinge. Finde ich total interessant, muss ich sie gleich unbedingt nachfragen. Als Referentin gibt sie mit der von ihr entwickelten Denkwerkstatt Seminare, Vorträge und Coachings zu Demokratie, Integration und gesellschaftlichem Zusammenhalt für Altersgruppen ab 7 bis 99 Jahren. Die Übersetzung der Autobiografie ihres Vaters mit dem Titel »Wer weiß, wofür das gut war« im Verlag Ute Fuchs erscheint im Jahr 2020. Herzlich willkommen zu Artists Around the World, dem Podcast des Niederrhein Musikfestivals. Im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern des Festivals nähern wir uns ihren unterschiedlichen Kulturräumen und bekommen spannende Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen den Menschen hinter dem Künstler näher bringen. Mein Name ist Annette Mayburg. Ich bin die künstlerische Leiterin des Niederrhein Musikfestivals und wünsche Ihnen nun viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Herzlich willkommen, Mernush.
Hallo, liebe Annette. Schön, dass ich dabei sein darf.
Liebe Mernush, das ist wirklich eine sehr beeindruckende Biografie und ich freue mich besonders, dich als ersten Gast zu haben, weil das so gut zu unserem Podcast-Thema gehört. Wie finden Menschen aus verschiedenen Kulturen hier in Deutschland ihre neue Heimat und wie schaffen sie es, ihre Kultur aus ihrer Heimat hierhin zu integrieren? Du wirst ja bei unserem Musik-Literatur-Tanzprojekt Oriental Colors aus deiner Autobiografie 33 Bogen und ein Teehaus lesen. Wie kam es zu der Idee und zu deinem Wunsch, dieses Buch zu schreiben? Und was hat es für dich persönlich bedeutet, deine Geschichte nochmal in Form des Schreibens nachzuerleben?
Man muss sich das so vorstellen, wenn man in ein völlig neues, fremdes Land ankommt, ist es, als hätte man eine Schatzkiste dabei mit sehr vielen unbekannten, schönen Steinen, Edelsteinen, schönen Goldstücken und Perlen. Die sind aber erstmal nicht passend zu dem, was man vor Ort hat und was man vor Ort gewöhnt ist. Diese Schatzkiste ist aber auch voll mit schwarzen Steinen, mit der Trauer, mit dem Verlust. Ja, häufig ist es auch eine nicht verarbeitete Trauer, weil man ja frisch als Flüchtling frisch ankommt und eigentlich ja gar nicht von dort weg wollte. Und dann hat man eben diese Kiste und die ist sehr schwer. Durch die vielen schweren Steine ist diese Kiste nicht einfach zu tragen. Und gerade bei Kindern, ich war ja 10 Jahre alt, als wir in Deutschland ankamen, gerade bei Kindern ist es eine sehr große Herausforderung, weil sie ja auch erstmal in der Schule erstmal überleben müssen. Ne? Also Kinder sind ja einfach grausam und man muss ja irgendwie sich anpassen Also neigt man sehr häufig dazu, diese Schatzkiste wegzustellen oder auch vielleicht zu vergraben und gar nicht daran zu denken und erst einmal die Steine, die man hier vor Ort findet, diese wunderschönen Steine auch, diese deutschen Steine, sage ich immer, dazu gehört die deutsche Sprache, die Musik, die Kultur, das gute Essen, also all diese Dinge, die man hier vorfindet, Wertvorstellungen, Traditionen, das übernimmt man. Und dann kann es passieren, dass eben die eigene Schatzkiste in Vergessenheit gerät. Und das ist auch mir passiert, 30 Jahre lang. Es ging so weit, dass ich gar nicht mehr wusste, dass ich überhaupt eine eigene Schatzkiste dabei gehabt hatte. Und dann kam eben diese sehr große Trauer über mich und ich war erstmal total hilflos und wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist. Bis ich gemerkt habe, dass ich einfach mein Iran vermisste, meine schöne Schatzkiste. Und die habe ich dann ausgegraben und habe dann tatsächlich mit professioneller Hilfe, also in einer Gesprächstherapie, haben wir jeden einzelnen Stein aus dieser Schatzkiste herausgeholt. Und zu jedem Stein wusste ich noch genau die Geschichte. Ich hatte teilweise Erinnerungen noch von meinem 5. Lebensjahr, von der iranisch-islamischen Revolution damals. Und ja, die waren noch so frisch, diese Erinnerungen. Und dann habe ich einfach eine nach der anderen aufgeschrieben, egal ob es eine schöne, fröhliche Erinnerung war oder eine traurige. Und ja, und dann war ich plötzlich Schriftstellerin. Also es war eigentlich gar keine Absicht, jetzt ein Buch zu schreiben. Es war eine Art nachträgliches Tagebuch nach 30 Jahren.
Mensch, das ist wirklich eine berührende Geschichte, was es mit einem macht und wie lange man diese Schätze dann zurückhält, wahrscheinlich um woanders ankommen zu können, bevor man das dann alles wirklich als Mensch wieder verarbeiten kann, in der Lage ist, soweit ist, sich die Dinge anzuschauen, wie sie passiert sind. Und wie ist es denn zu dem Titel gekommen, 33 Bogen und ein Teehaus?
Ja, das ist einer der schönsten Steine, eine der schönsten Perlen, die ich da gefunden habe in dieser Schatzkiste. Es handelt sich um eine sehr alte Brücke in meiner Heimatstadt Isfahan. Die heißt auf Persisch Siosepol, die 33-Bögen-Brücke. Und auf der Brücke befindet sich ein Teehaus. Und dort haben wir wirklich sehr schöne Stunden verbracht. Im Iran trifft man sich draußen. Alle gehen abends noch einmal um 21 Uhr noch mal raus, weil es ja tagsüber so heiß ist. Und das ist natürlich die schönste Zeit für die Kinder. Und dann auch noch an dieser Brücke mit diesen glitzernden Lichtern im Wasser und die fröhlichen Menschen. Alle ziehen das Schönste an, was sie haben. Also eine der schönsten Erinnerungen, die ich noch habe an meine Heimatstadt.
Total schön. Sag mal, du hast ja viele Jahre in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Das war ja erst deine Ausrichtung. Dann bist du ja jetzt eigentlich mehr in den künstlerischen Bereich gegangen. Ja, du hast ja da schon ziemlich viel in deinem beruflichen Werdegang geändert. Wie ist das für dich persönlich, dieser Wechsel?
Ja, es ging einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr als Sozialarbeiterin geflüchtete Menschen begleiten und ihre Geschichten hören, weil einfach dann diese ganzen Erinnerungen und diese ganze Trauer dann über mich kam. Ich hatte ja alles 30 Jahre lang verdrängt. Und als das dann anfing, auch diese Trauerarbeit, konnte ich nicht mehr diese Geschichten dieser Menschen hören. Ich war dann zu sehr betroffen. Die Flüchtlingsarbeit ist einer der härtesten Bereiche in der Sozialarbeit. Ja, es ist nicht einfach, dort tätig zu sein. Und das war tatsächlich, ich war an der Front und ich bin jetzt hinter die Front gegangen und ich arbeite in dem Bereich, wo ich Menschen begleite, die mit Geflüchteten zusammenarbeiten.
Du warst ja dann viele Jahre beruflich im sozialen Bereich tätig mit der Flüchtlingshilfe und machst jetzt sozusagen Wechsel mehr hin zum Künstlerischen. Und ich finde das eigentlich total schön, weil du jetzt auch als Person mal im Mittelpunkt stehen kannst, nach so vielen Jahren eigentlich die so schwierig waren, erstmal mit der Anpassung hier in Deutschland zurechtzukommen, dann die ganzen Geschichten der Flüchtlinge nochmal mitzuerleben. Bist du jetzt sozusagen auf einer anderen beruflichen Seite? Und vielleicht kannst du was dazu sagen, wie das für dich persönlich ist.
Ich war als Sozialpädagogin eigentlich immer nach außen gekehrt. Ich war eine Art Anwältin, habe auch sehr viel Case Management gemacht. Das heißt, alle Menschen, die irgendwie in diesem einen Fall drin sind, zusammenzuführen, die Fäden in der Hand halten, nach außen hin, immer nach außen hin, Berichte schreiben, bei den Behörden anfragen und so weiter. Und dieses Schreiben ist aber nach innen gerichtet. Das heißt, ich habe gemerkt, dass ich jetzt die Stille brauche. Und zwar meine eigene Stille. Ich möchte nicht mehr nach außen gehen, sondern nach innen gehen und einfach mal schauen, wer ich bin. Und das war eine sehr extreme Veränderung für mich. Ich habe mich selbst sozusagen gefunden, auch wenn es jetzt irgendwie komisch klingt, das war tatsächlich so, dass ich erst dann herausgefunden habe, wer ich überhaupt bin. Durch diese Beschäftigung mit den eigenen Goldstücken, mit den eigenen Perlen, aber auch eben mit der eigenen Trauer.
Ich kann das total nachvollziehen, weil ich tatsächlich in meinem beruflichen Werdegang auch so einen Moment hatte. Ich habe sehr, sehr viel unterrichtet und voller Herzblut. Und ich denke, du wirst das genauso für deine Flüchtlinge gemacht haben, gelebt haben. Und man gibt und gibt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, es ist eine gewisse Leere da und die muss wieder gefüllt werden. Und es muss irgendwie ein neuer Input kommen. Und dann ist es ganz, ganz toll, wenn man so eine Möglichkeit findet, das auch dann zu tun. Ja, wunderschön finde ich das. Sag mal, das Geschichten erzählen, das klingt mir so nach einer Tradition aus dem Iran. Ist das so?
Ja, tatsächlich. Auch Tausend und eine Nacht wurde ja wirklich auch im Iran erzählt. Und wurde dann erst viel später im arabischen Raum verschriftlicht. Also dieses Geschichtenerzählen ist eine jahrtausendalte Tradition im Iran, ist etwas sehr, sehr Persisches. Und ich komme auch wirklich aus einer sehr erzählfreudigen Familie. Meine Geschwister und ich, wir vier, sind alle auch heute Geschichtenerzähler, Storyteller. Mit der Methode arbeiten wir alle vier im Bereich Fortbildung.
Toll, klasse. Ich möchte dann doch noch mal kurz auf dieses Spiel zurückkommen, weil das finde ich jetzt doch noch ganz spannend aus deiner Zeit mit den Flüchtlingen. Im Jahr 2002 gewinnst du den Demokratiepreis des Deutschen Bundestages für dein Planspiel Asylopoli im Rahmen des Projekts Schüler für Flüchtlinge. Kannst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Eigentlich ging es nur darum, erstmal einen Stand aufzubauen in der Fußgängerzone, wo man das Thema Asyl erklären sollte. Und ich wusste, oh Gott, wenn man da wieder ankommt mit der Überschrift irgendwie Flüchtlinge oder Asyl, dann hat man sehr viele Menschen irgendwie am Stand, die diesen Stand als Bühne nutzen, um ihren Hass freie Luft zu lassen. Um ihren Hass zum Ausdruck zu bringen. Und darauf hatte ich wirklich überhaupt keine Lust. Und es fing dann an mit drei Schuhkartons mit Losen drin, wo die Teilnehmenden einfach ein Los ziehen mussten und wirklich ein Asylverfahren in Deutschland durchlaufen mussten. Ja, und diese drei Schuhkartons wurden immer mehr, immer größer. Am Ende hatten wir ein ganzes Gebäude mit sehr vielen Räumen drin Und die Schüler, Schülerinnen konnten am Anfang einen Asylantrag stellen, dann durften sie erst in die Ausstellung und dann ging es los. Also genau wie im richtigen Asylverfahren, wie in Deutschland, mussten sie sehr viele Hürden überwinden, auch tatsächlich vor einem Entscheider sitzen, der dann über ihren Asylantrag entscheidet, dann vors Gericht gehen und so weiter. Und das war wirklich sehr, sehr schön. So haben wir die Menschen sehr gut erreicht, weil sie dann doch wirklich, also sie wurden alle eigentlich zu richtigen Profis, was das Asylverfahren, das komplizierte Asylverfahren in Deutschland angeht. Hat wirklich großen Spaß gemacht.
Ganz, ganz tolle Idee. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wenn man Geschichten hört, lebendige Geschichten, wahrhaftige Geschichten über diese Schicksale, dass es einfach für Menschen direkt eine ganz andere Nähe gibt und ein Verständnis gibt. Das ist eigentlich das, was ich auch gerne mit dem Podcast hier schaffen möchte, dass einfach das Verständnis größer wird über die ganz lebendigen Geschichten, die dahinter stehen. Und jetzt möchte ich aber gerne auf unser gemeinsames Projekt kommen, auf das ich mich natürlich wahnsinnig freue. Und was ist für dich das Besondere an diesem Projekt jetzt, also unser Musik-Tanz-Literatur-Projekt Oriental Colors?
Für mich ist es eine sehr große Ehre, dass ich hier mit Musikern und Musikerinnen und einem Tänzer zusammenarbeiten darf. Und dann auch noch die Auftaktveranstaltung. Also ich weiß gar nicht, womit ich diese große Ehre verdient habe. Es ist tatsächlich so, dass Musik eigentlich am Anfang die erste Kunstrichtung war, zu der ich mich hingezogen fühlte als Kind. Dann kam dann eben diese lange Flucht, das dauerte ja mehr als ein Jahr, bis wir wieder ein neues Zuhause gefunden hatten. Und dann hatten wir ja überhaupt kein Geld als Asylbewerber in Deutschland. Irgendwann hat mich doch eine Lehrerin entdeckt und die hat dann einfach mich dann zur Musikschule geschickt und die gaben mir dann tatsächlich eine Förderung, weil ich anscheinend sehr begabt war, musikalisch, aber das hat einfach nicht geklappt. Mit dem Üben hat es nicht geklappt, die Flüchtlingswohnung war viel zu klein, ich hatte gar keine Chance, irgendwie ein Instrument zu lernen, war aber dann tatsächlich von der 5. bis zur 13. Klasse durchgängig im Schulorchester drin und durfte immer die Triangel spielen und die Ratsche. Und war immer voller Leidenschaft dabei, hatte auch Sehnscheidenentzündungen, weil ich viel zu viel geprobt habe. Also Musik ist ein unglaublich schöner Bereich, wo ich einfach zu Hause bin. Ich kann es einfach nur nicht selbst spielen. Und jetzt diese Verbindung, die Sprache, meine Worte mit der Musik und dann auch noch Tanz. Also das ist einfach, also ich glaube, ich werde die Person sein im Saal, die den größten Spaß und die größte Freude haben wird an dieser Veranstaltung.
Mernusch, ich muss sagen, du bist absolut die richtige Person für unser Projekt. Wir freuen uns riesig auf dich und auf deine Lesung. Und was ich jetzt schon beim ersten Treffen per Zoom, was mich so gefreut hat, das Zusammentreffen zwischen dir und Joker, unserem auch aus dem Iran stammenden Tänzer, irgendwie diese Verbindungen zu schaffen, auch selber, also von meiner Person aus auch diese Verbindungen zu schaffen zwischen Menschen, das macht mir total Freude und bin schon gespannt, wie wenn Kio Maas noch dazu kommt, unser Santur-Spieler, eben auch aus dem Iran stammend, wie das alles zusammen wird mit dann den deutschen Musikern, ein holländischer Musiker ist noch dabei. Ich liebe einfach dieses Zusammenkommen, diesen Austausch und dieses sich näher kommen über die Kulturen. Und wir haben ja auch in unserer Musik oder was wir spielen, das ist ja auch eine Kombination aus verschiedenen Musikstilen. Eben, es geht immer um dieses gemeinsam etwas Neues machen und trotzdem alle unsere Kultur auch mit einbringen dürfen. Das finde ich einfach echt, das ist für mich so das Besondere an dem Festival und an dem, was ich da machen darf. Was sind denn so, das ist deine Vision für die Zukunft? Hast du eine Vision, was du gerne unbedingt noch machen möchtest, ein Projekt? Oder wie sieht das aus, Lässt du dich eher treiben, was auf dich zukommt, oder hast du etwas, ein Ziel?
Ja, das ist tatsächlich, also was die Zukunft angeht, bin ich eher der Adler. Also es gibt ja die Adler und die Eisvögel, diese zwei großen Kultureigenschaften, die die Psychologen, Psychologinnen tatsächlich herausgefunden haben. Es gibt die Adlertypen und die Eisvogeltypen. Die Eisvögel sitzen auf ihrem Ast und schauen einen Punkt an im Wasser und warten, bis die Beute vorbeikommt, und dann schlagen sie zu. Sie konzentrieren sich auf einen Punkt. Sie wissen genau, was sie wollen. Sie haben die Zukunft als einen Punkt vor sich und erreichen das dann auch, weil sie ja alles daran setzen, das zu erreichen. Und ihre Muskeln sind angespannt. Sie warten, bis die Beute kommt, und sie schlagen zu. Die Adlertypen sind diejenigen, die nicht einmal die Richtung selbst bestimmen, wohin sie fliegen. Sie werden von der warmen Luft, von der Thermik hochgetrieben, dann kommen die Winde, treiben sie weg, und sie haben stundenlang die Flügel ausgebreitet, aber die Muskeln sind entspannt. Ohne einen Flügelschlag treiben sie stundenlang durch die Luft, aber sie entscheiden nicht selbst, wohin. Sie werden getrieben. Und dann sehen sie irgendwann die Beute und können zuschlagen. Dadurch haben sie aber die Chance, Neues zu entdecken. Also sie haben nicht nur einen Punkt, sondern das Gesamte. Das nennt man dann auch tatsächlich holistisch. Also sie sind holistisch eher begabt, ganzheitlich. Und die Eisvögel sind analytisch begabt. Und ich bin eindeutig ein Adler. Das heißt, ich fliege und die Dinge kommen von selbst zusammen. Das ist das Unglaubliche. Auch dieses Projekt jetzt zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass alles hat vorher einfach seinen Weg gefunden. Und diese vier Wege, also dieser Santur-Spieler, euer Quartett, deine Gruppe, der Tänzer und ich, diese vier haben dann zusammengefunden, und das musste so sein, es ging gar nicht anders. Es fühlt sich, als hätte es einfach so sein müssen. Wir haben zusammengefunden. Und das habe ich immer bis heute so erlebt in meinem Leben. Es war noch nie anders, und darauf vertraue ich, deswegen habe ich auch gar keine Vision. Ich weiß überhaupt nicht, was kommen wird, und darauf freue ich mich.
Toll, so schön, wie du das formuliert hast, und kann ich nur absolut bestätigen. Und es ist einfach toll, wenn man den Geist so offen halten kann und sich nicht zu sehr fixiert, sondern die Dinge kommen lässt. Dazu gehört natürlich auch viel Mut und Vertrauen, und das hast du. Und ich habe ein Riesenglück, dass ich hier eine Geschichtenerzählerin zum ersten Podcast-Interview eingeladen habe. Du hast so wunderschön gesprochen und erzählt. Ich kann mir keinen besseren Anfang als diese Episode für unseren Podcast vorstellen. Ich danke dir wirklich von Herzen sehr für dieses schöne Interview und freue mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen und unser schönes Projekt umsetzen. Vielen, vielen lieben Dank.
Ich danke auch für das wunderbare Interview und für deine sehr zugewandte und wertschätzende Art. Ich freue mich riesig auf unsere Veranstaltung. Dankeschön.
Schön, danke dir.